GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches guten Morgen aus Chemnitz zu unserem zweiten Webinar aus der GVF Agrarwissenwoche. Heute zum Thema Förderkulissen in der gemeinsamen Agrarpolitik. Mein Name ist Sebastian Mahler. Ich darf Sie heute hier stellvertretend für die Geschäftsleitung der GVF Versicherungsmakler AG begrüßen und freue mich, dass Sie so zahlreich den Weg in dieses Webinar gefunden haben. Ja, Förderkulissen der gemeinsamen Agrarpolitik. Sehr anspruchsvolles Thema, weit ab von den eigentlichen Versicherungsthemen, die uns beschäftigen. Deswegen besprechen wir dieses Thema natürlich nicht mit hauseigenen Referenten, sondern haben uns dafür Experten aus dem Kreis der Landwirtschaft hier ins Haus beziehungsweise virtuell in unseren Präsentationsraum geholt. Wir begrüßen heute als Referenten für diesen Vortrag Tom Bauch, Leiter Pflanzenbau von der Agrar T&P Mokzig GmbH, der die praktische Umsetzung erläutern wird. Und wir begrüßen heute die Referentin für Agrarpolitik vom Thüringer Bauernverband, Frau Anja Nussbaum. Wir sind ganz froh, dass beide Zeit gefunden haben und dieses Thema heute für uns vorbereitet haben und freuen uns auf einen oder zwei spannende Vorträge dazu. Ein kleiner organisatorischer Hinweis, das Webinar heute wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie am Ende der Vorträge Fragen haben und Sie stellen die über Ihr Mikrofon, dann wird auch Ihre Stimme entsprechend mit aufgezeichnet. So, denn Sie das nicht wünschen, können Sie die Fragen auch gern mittels der Chatfunktion stellen und ich stelle die dann für Sie an die beiden Referenten mithilfe meiner Regie weiter. Genug der Vorrede. Ich freue mich auf einen spannenden Vortrag. Und wir beginnen jetzt mit den theoretischen Rahmenbedingungen. Und dazu würde ich gern das Wort an Frau Nussbaum geben. Bitte schön.
Vielen Dank für die einleitenden Worte. Auch von mir ein schönes guten Morgen in die Runde. Ich werde mal hier meinen Bildschirm teilen. Und möchte jetzt am Anfang kurz in die Thematik Agrarpolitik in diesem Jahr eingehen. Wie ist die Antragstellung gelaufen? Weil doch hier einige neue Elemente mit reingekommen sind. Vielleicht erstmal vorneweg. Wir haben ja in diesem Jahr in der ersten Säule als neue Elemente die Öko-Regelung und die gekoppelten Prämien. Und wir hatten hier in Thüringen neue Zugangsvoraussetzungen mit dem Ausweis und mit dem neuen Portal, mit dem neuen Online-Portal. Und wir hatten eine Auswertung mit dem Ministerium an der Stelle, wo uns dann vorgestellt wurde, dass es entsprechend 3.980 Anträge gegeben hat. Das sind 91% gegenüber dem Vorjahr, also deutlich weniger Antragsteller. Nichtsdestotrotz, die Fläche ist mit 98% ähnlich geblieben wie im Vorjahr. Und schon an der Stelle sieht man, dass mit den deutlich weniger Antragstellern hier ein Strukturwandel allein durch die Antragstellung passiert ist. Landwirte haben aufgegeben, kleine Landwirte insbesondere, Agrargenossenschaften oder größere Agrarbetriebe haben vielleicht mehrere zusammengelegt und haben auch Flächen von kleinen Antragstellern übernommen. Daher rührt sich, dass die Fläche ähnlich hoch geblieben ist. Hier noch der Punkt neues Element mit den gekoppelten Einkommensstützungen. Auch dieses wurde rege genutzt, aber hier ist das Ministerium in der Auswertung, die Erwartungen wurden erfüllt. Dementsprechend ist das auch ein gängiges Element, was wir aus der Vergangenheit kennen. In Bezug auf die Öko-Regelung, wir haben hier 7 verschiedene Öko-Regelungen, die Landwirte beantragen können, aber nicht müssen. Und das hier ist eine Auswertung, wie die Öko-Regelung hier in Thüringen angenommen wurden. Wir haben also hier, sehen wir in der die Öko-Regelung 1c und die Öko-Regelung ÖR3, sind zwei Sachen, die keine Rolle spielen. Bei der 1c, das hängt sicherlich insgesamt bei der ÖR1, hängt damit zusammen, dass die Flächen genutzt werden konnten für den Anbau und nicht brachgelegt werden mussten, in der Konditionalität schon, weil Grundvoraussetzung war ja, um hier dran teilnehmen zu können, erstmal die 4% in der Konditionalität bereitzustellen. Und Öko-Regelung 3, das ist eine Öko-Regelung, wo ich das Agroforst-System schon haben muss. Und sowas gibt es in Thüringen nicht, dass ich hier hätte dran teilnehmen können. Die Öko-Regelung 2 ist eine, die sehr intensiv genutzt wurde in Thüringen, einfach aus dem Grund, weil wir das bereits in den QLAP-Maßnahmen schon hatten. Also die Landwirte waren hier drauf eingestellt. Dementsprechend wurde das mit einer Quote von 138% übererfüllt. Und die Kennarten ÖR5 ist auch eine Ökoregelung, die sehr rege genutzt wurde. Ganz einfach, weil wir hatten ja im vergangenen Jahr schon die QLAP-Antragstellung und hier sind die Fördersätze deutlich gesunken. Etliche wurden abgelehnt, weil das Geld alle war. Und hier nutzt man also über die Ökoregelung 5 als auch 4 die Prämiensätze des Grünlandes aufzuwerten. Und das Dritte, was in Thüringen sehr stark genutzt wurde, was auch ähnlich im Bundesvergleich aussieht, das ist die Ökoregelung 7. Das ist eine Ökoregelung. Wenn ich dort in dem Gebiet drinne liege, dann nehme ich diese Regelung mit. So, ich habe hier eine weitere Folie dazu, das ist jetzt auf Deutschland gesehen, die Antragstellung. Es gibt immer hier auf Bundesebene im Strategieplan festgelegt ein Budget. Das Budget liegt bei 1 Milliarde Euro ungefähr. Und ausgenutzt wurde dieses lediglich zu 618 Millionen. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Restgeld? Oder beziehungsweise erstmal hier drauf geschaut, was sind die meisten Ökoregelungen, die genutzt wurden. Hier sehen wir das noch, jetzt habe ich jetzt verkehrt gedrückt. Hier sehen wir eben, dass die Ökoregelungen 1 nicht so stark genutzt wurden und insgesamt hier eine sehr starke Nutzung bei den Kennarten ist, also in allen Bundesländern. Auf den Betrag, auf den Fehlbetrag zu kommen, Deutschland ist verpflichtet, alles Ökoregelungengeld auszureichen und hiermit sein Biodiversitätsziel zu erreichen. Wir haben jetzt also einen Fehlbetrag von 400 Millionen, die ausgereicht hätten werden müssen. Jetzt gibt es im Strategieplan eine Regel und das kann sich eigentlich jeder, der hier in der Konferenz schon drin ist, schon mal finanziell darauf vorbereiten. Die Ökoregelungsbeihilfesätze werden auf 130% angehoben. Hier sieht man dann auch die Prämiensätze auf der rechten Seite. Also wer die Ökoregelung 1a hat, da wird der Prämiensatz von 1.300 auf 1.690 angehoben, beziehungsweise für all diejenigen mit den Kennarten von 240 auf 312 Euro. Jetzt sehen wir, dass wir immer noch, obwohl die Prämiensätze auf 130% angehoben werden, immer noch einen Fehlbetrag haben. Das sind immer noch vorläufige Werte, wollte ich an der Stelle noch sagen. Die Länder müssen zu Ende November an den Bund die endgültigen Zahlen melden. Wissen wir ja, wir haben hier alle nachgewiesen über unsere Fan-App und das können auch keine ganz endgültigen Zahlen sein. So, was passiert jetzt mit den 213 Millionen Euro. Auch hierfür gibt es ein System, was man macht, und zwar alle Direktzahlungen, also alle übrigen Direktzahlungen, die Einkommensgrundstützung, die Umverteilungsprämie, die Junglandwirteprämie, als auch die gekoppelte Tierprämie wird auf oder kann auf 110% angehoben werden. Und das wird auch dieses Jahr passieren, dass es hier mehr Geld gibt. In Verhandlungen ist man momentan vielleicht diesen Fördersatz sogar auf 115% anzuheben, weil alles Geld, was übrig bleibt, muss Deutschland an den Bund zurückzahlen. An der Stelle die endgültigen Prämienhöhen für die Direktzahlung werden Anfang Januar im Staatsanzeiger veröffentlicht und dann wissen wir die endgültige Zahl. So viel vielleicht als Einleitung zu dem allgemeinen Teil. Ich habe mal meine Präsentation wieder beendet und mein Kollege wird jetzt auf die praktischen Teile eingehen.
Ja, also auch von mir. Schönen guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Tom Bauch. Ich bin Pflanzenproduktionsabteilungsleiter in der Agrar-C&P GmbH in Mokzig und wollte jetzt unseren Umgang mit der GAP, mit der neuen GAP ab diesem Jahr innerhalb der Agrar-C&P GmbH in Mokzig schildern. Und das wird sich ungefähr auf 20 Minuten erstrecken. Ich habe mal ein kurzes Inhaltsverzeichnis erstellt. Also es geht erstmal um eine Betriebsvorstellung, dass jeder sich vorstellen kann, um was es für einen Betrieb geht. Und dann erzähle ich was zum Betriebskonzept, was die GAP angeht. Und dann kommen noch ein paar Impressionen aus dem Erntejahr 2023. Und zum Schluss ein kurzes Fazit. Kann man mich gut verstehen und sieht man alles? Ja, ne?
Ja.
Gut, danke. Also zunächst zur Betriebsvorstellung. Wir sind also ein recht vielfältig aufgestellter Betrieb. Wir bewirtschaften insgesamt 914.
Du müsstest noch deinen Bildschirm teilen. Der fehlt noch.
Der ist schon geteilt.
Wir sehen dich, aber nicht den Bildschirm.
Habe ich auch gerade getan. Ach so, ich muss noch auf Freigeben klicken. Ha, da haben wir's.
Alles da?
Jetzt, ja?
Ja.
Gut. Also, nochmal. Wir bewirtschaften insgesamt 914 Hektar Ackerland und 125 Hektar Grünland. Sind ein Gemischbetrieb. Wir haben noch eine Milchproduktion mit einigen Milchkühen. Die stehen jetzt hier blöderweise hinter diesem komischen Balken. Entschuldigung. Wir haben also 410 melkende Kühe und die eigene Nachzucht dazu. Also rund und insgesamt 800 Kühe am Standort. Jährlich etwa 500 Kalbungen und etwa eine korrigierte Milchleistung von 10.500 Kilogramm im Jahr. Wir haben eine Gemüseproduktion mit etwa 30 Hektar Weißkohl im Anbau, der dann zwischen August und Dezember geerntet wird. Wir ernten jedes Jahr etwa 2000 Tonnen und verarbeiten den dann weiter in unserem Tochterunternehmen der Kefemo zu Sauerkraut. Wir haben eine Energieproduktion am Standort mit einer 250 kW-Anlage, die 2009 errichtet wurde. Und ganz links sieht man nochmal den Anbau von diesem Jahr. Also wir sind recht vielfältig aufgestellt. Das sind wir eigentlich schon immer, seitdem ich da bin, also seit etwa 2015. Wir sind allerdings etwas diverser geworden, gerade jetzt in diesem Anbaujahr 2024. Also Wintergerste im Anbau mit 102 Hektar, Sommergerste mit 48, 216 Hektar Winterweizen, 31 Hektar Winterhartweizen, Durum, Winterraps im Anbau mit 150 Hektar Silomais, 140 Hektar Zuckerrüben, 68 Hektar, der Weißkohl, wie gesagt, 30 Hektar und dann haben wir noch ein paar Leguminosen und als Ackerfutter zählt hier eben Kleegras, aber dazu später etwas mehr. Dann vielleicht mal kurz zur Einordnung. Wir sind also bewirtschaftet im Altenburger Land auf guten, sehr guten Löschböden. Hier mal unsere Erträge, das sind interne Zahlen von 2022, beziehungsweise im Durchschnitt zwischen 17 und 21, wir liegen also so beim Weizen bei einem Ertrag von etwa 94 Doppelzentner im Jahr 22 und 92 im Durchschnitt. Beim Winterraps haben wir 50 Doppelzentner geerntet. Da sind wir im Durchschnitt bei 44 Doppelzentnern zwischen 17 und 21. Bei der Wintergerste liegen wir 2022 bei über 103 Dezitonnen. Also alles im Allen haben wir bei allen Kulturarten recht hohe Erträge. Und man sieht noch die Schwankung jetzt hier in der Darstellung zwischen 22 und den restlichen Jahren im Vergleich. Dann hat Anja Nussbaum ganz kurz von der GAP gesprochen. Jetzt nochmal von meiner Seite hier eine kurze Einteilung der GAP. Einmal haben wir jetzt auf der linken Seite die gemeinsame Agrarpolitik bis zum Jahr 22 und auf der rechten Seite ist es ab 23 dargestellt. Und es ist jetzt bei uns so, dass wir in der ersten Säule die Eco-Regelung abgreifen, also einige davon, dazu erzähle ich dann was. Wir greifen keine gekoppelte Einkommensstützung für den Sektor Rindfleisch, Schaf- und Ziegenfleisch ab. Für Junglandwirte kommen bei uns keine Einkommensstützung in Frage, weil unsere Geschäftsführerin im Prinzip die 40 Jahre überschritten hat. Wir haben keine Umverteilungseinkommensstützung, aber wir kriegen natürlich die Basisprämie, da wir einen Antrag gestellt haben. Und in der zweiten Säule haben wir noch ein Programm, woran wir teilnehmen. Aber das möchte ich jetzt kurz erläutern. Das sind jetzt mal die Klötze, zumindest Klötz 1 bis Klötz 6. Wichtig für mich jetzt an der Stelle waren jetzt, weil die ersten vier kommen für uns oder interessieren uns eigentlich fast nicht, weil wir das sowieso einhalten. Klötz 5 und 6 kommen für mich jetzt erstmal in die nähere Betrachtung, zumindest im Vorfeld war das so. Und es ist jetzt so, dass wir durch unsere Strategie, die wir fahren, auch beim Erosionsschutz und bei der Bodenbedeckung fast nicht drüber nachdenken müssen, was wir hier tun. Also ich weiß nicht, Anja, wenn da Fragen kommen, da können wir sicherlich noch erklären, was hinter Klötz 5 und Klötz 6 speziell steckt. Aber bei uns, unser Betrieb ist so aufgestellt, dass wir diese Klötz 5 und Klötz 6 im Grunde genommen sowieso einhalten. Das zählt dann auch für Klötz 7, das müsste die Fruchtfolge sein. Und Klötz 8 ist dann die Stilllegung, ist schon klar. Dann komme ich auf die Öko-Regelung. Wie gehen wir mit einer Öko-Regelung um? Anja Nussbaum hatte das vorhin gezeigt, was es alles so gibt. Und ich gehe jetzt mal von oben nach unten durch. Für uns kam zunächst in Frage, dass wir die artenreiche Fruchtfolge beantragen. Dazu mussten wir im Prinzip, man sieht es hier ein bisschen so an unserem Anbauplan, nicht viel machen, außer dass wir Leguminosen mit reinnehmen mussten. Also wir bauen jetzt ab diesem Jahr 2024 78 Hektar Erbsen und dann nimmt das Kleegras, die 14 Hektar Kleegras an, um diese 10% Leguminosen zu erreichen. Vielmehr mussten wir nicht machen, um diese artenreichen Kulturarten mit zu beantragen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Außerdem beantragen wir in diesem Jahr oder haben beantragt, dass den Pflanzenschutzverzicht, und zwar in einer speziellen Kulturart, das ist das Kleegras. Das fällt sowieso ab. Beim Kleegras brauchen wir keinen Pflanzenschutz, deswegen konnten wir das erfolgreich mit beantragen. Und die anderen Sachen sind wir auch durchgegangen. Also wir beantragen die Ökoregelung 1 komplett nicht, weil wir der Meinung sind, zumindest von 1a bis 1c, dass wir auf unseren grünen Böden nicht unbedingt stilllegen wollen oder sollten. Deshalb beantragen wir im Erntejahr jetzt, Erntejahr 24, dann also im kommenden Erntejahr, dieses Jahr war es ja ausgefallen mit der Stilllegung, keine weitere Stilllegung. Wir werden nur 4% unserer Fläche stilllegen. Altgrasstreifen fiel für mich von vornherein auch schon weg, weil das ein viel zu großer Aufwand ist, was ich finanziell letztendlich, also das rechnet sich finanziell letztendlich nicht. Wenn man von den Altgrasstreifen am Ende 3.000 Euro rausbekommt, dann ist, da ist man schon relativ gut wahrscheinlich für unsere 125 Hektar Grünland, hat aber einen riesen Aufwand. Also man muss da Flächen rausmessen, ich muss dafür sorgen, dass die Fahrer dann eben das nicht zum falschen Zeitpunkt mähen. Das macht also für uns, für unseren Betrieb absolut keinen Sinn. Agroforst fällt für uns auch raus, haben wir nicht. Wir sind da zwar in einem Projekt mit drin, haben da auch einige Vorschläge vorliegen, aber es macht für uns aktuell keinen Sinn, weil wir keine Abnahme dafür letztendlich haben. Also man muss ja dann irgendwo auch dieses Holz vernünftig verwerten können. Das extensive Grünland spielt für uns auch keine Rolle, weil man hier natürlich das komplette Grünland betrachten muss. Und wir können nicht unser komplettes Grünland beweiden. Das geht nicht. Artenreiches Grünland fällt für uns auch weg. Wir hätten zwar 1, 2, 3, 4, 5 Flächen, wo wir artenreiches Grünland vorfinden, aber für die paar Hektar lohnt sich das nicht, diesen ganzen Spaß zu beantragen. Wir wissen das ja aus, gerade aus Südthüringen, wo das die Betriebe eben beantragt haben, was das für ein Aufwand ist, mit dieser Fan-App rumzulaufen und da diese Blümchen zu zählen. Die Schutzgebiete haben wir nicht im Betriebsgebiet. Deshalb beschränke ich mich jetzt erstmal auf die beiden Ökoregelungen 2 und 6. Und zwar hatte ich das eigentlich schon erklärt. Das ist die Ökoregelung 6. Wir haben also 14 Hektar Kleegras im Anbau. Bei diesem Kleegras brauchen wir keine Pflanzenschutzmittel, weder Herbizide, weil das ja, wir haben Schröpfschnitt im Frühjahr, noch irgendwelche Wachstumsregler, sodass wir das erfolgreich beantragen können. Wir nutzen diesen Kleegrasschnitt dann pro Jahr 4-mal. Und zwar sind das erstmal 2 Schnitte. Der dritte Schnitt ist dann ein Trusch und der vierte Schnitt ist wieder ja, ein eigentlicher Pflegeschnitt im Herbst. Die artenreiche Fruchtfolge hat folgende Bedingungen. Man muss ja mindestens 5 Fruchtarten anbauen, bei mindestens 10% je Fruchtart und maximal 30% je Fruchtart. Und man darf eben maximal 66% Getreide anbauen und mindestens 10% Leguminosen, bekommt dafür 45 Euro. Wir hatten es gerade gesagt, es wird ja dieses Jahr mehr. Ich glaube, es waren 58 Euro oder 59, die wir in diesem Jahr erhalten können. Jetzt gucken wir uns das anhand unserer Fruchtfolge an, unseres Anbauplanes. Also wir haben insgesamt sowieso 9 Fruchtarten mit den Erbsen ab diesem Jahr und sind dabei mindestens bei 10%, maximal 30%. Die größte Fruchtart, das ist der Winterweichweizen. Der wird mit dem Winterhartweizen zusammengezählt. Sind wir bei 27%, das ist die größte Fruchtart. Und wir haben zusammengefasst mindestens 6 Fruchtarten, die eben über diese 10% gehen. Beim Getreideanteil liegen wir bei 43,4% und bei den Leguminosen sind wir knapp drüber, also 10,1% Leguminosen sind im Anbau. Deshalb sind wir davon ausgegangen, dass sich diese artenreiche Fruchtfolge für uns lohnt, denn am Ende bekommen wir ja umgerechnet, da wir ja nur die Leguminosen mit reingenommen haben, 450 Euro pro Hektar Leguminose, also Erbse oder Kleegras, auf dem Deckungsbeitrag obendrauf. Interessant vielleicht ist noch zu wissen, dass wir an einer Klimaschutzmaßnahme teilnehmen, nennt sich Klim. Also wir verkaufen auch Zertifikate sozusagen an einen Anbieter, der dann die Zertifikate oder der uns Geld gibt dafür, dass wir Leguminosen anbauen. Und somit kommen dann etwa nochmal 100 Euro je Hektar Deckungsbeitrag obendrauf. Außerdem hat natürlich der Leguminosenanbau in der Fruchtfolge viele Vorteile. Ich muss die Leguminosen nicht düngen. Ich kann damit Dünger einsparen. Das gleiche zählt zum Beispiel bei der Sommergerste, hat man früher auch nicht im Anbau. Die Sommergerste ist auch, ja, wissen wir ja alle, eine Kulturart, die wassersparend Ertrag generieren kann und zweitens eben auch relativ wenig Dünger benötigt. Der Fruchtwechsel in Klotz 7 hatte ich vorhin auch schon gesagt. Klotz 7 spielt dann somit für uns auch absolut keine Rolle. Hier sieht man mal eine Planung von mir. Also ich habe eine riesengroße Excel-Tabelle, um die Fruchtfolge zu planen. Und zum Schluss sieht man ganz unten, also das sind links die einzelnen Schläge, oben stehen die Fruchtarten, unten ist dann das Verhältnis, was an Fruchtarten rauskommt. Also ich bin in der Lage, innerhalb von einer halben Stunde 3, 4, 5 Jahre Fruchtfolge durchzuplanen und dann mir einfach die beste für den Betrieb rauszusuchen. Dann kommen wir zum, ja, das ist schon fast der letzte Punkt, wir kommen jetzt schon zur zweiten Säule. Da gibt es verschiedene Programme in Thüringen, wie beispielsweise die Schlagteilung. Die Schlagteilung ist für mich viel zu wenig honoriert. Also 28 Euro pro Hektar, um einen Schlag zu teilen, ist einfach viel, viel zu wenig. Deswegen nehmen wir daran nicht teil. Ackerrandstreifen kommt für uns nicht in Frage. Hat man vorhin alles schon diskutiert oder hatte ich vorhin erwähnt, dass wir eben nicht mehr Streifen stilllegen wollen oder mehr Flächen stilllegen wollen, als sowieso nötig. Rotmilanschutz sind wir nicht in der Kulisse. Ja, ökologischer Landbau spielt bei uns erstmal jetzt keine Rolle. Wir wollten eigentlich, auf der rechten Seite haben wir noch Weidemaßnahmen dargestellt, wir wollten eigentlich noch Wehmaßnahmen beantragen, liegen aber nicht in der Kulisse. Also wir treiben sowieso unsere Fersen raus zur Beweidung von bestimmten Wiesen. Leider können wir da keine Kuhlabmittel beantragen. Was wir beantragen, das ist der Erosionsschutz. Und das machen wir schon seit 2015 recht erfolgreich. Und das hängt letztendlich mit unserem Betriebskonzept zusammen. Das hängt auch mit unserer artenreichen Fruchtfolge zusammen. Nur erstmal kurz zur Erklärung. Also es gibt im Erosionsschutz zwei Programme. Das ist einmal E1, Erosionsschutz auf Einzelflächen, und E2, Erosionsschutz im Gesamtbetrieb. Also hier steht es ja erklärt, das ist die Durchführung bei E1, ausgewählte Erosionsschutzmaßnahmen zur jährlichen Reduzierung des Bodenabtragsrisikos auf einzelnen erosionsgefährdeten Ackerflächen. Und das Gleiche gilt für E2, nur dass hier eben der Gesamtbetrieb betrachtet wird. Und wir beantragen im Prinzip beides. Also wir haben eine Fläche, die geht nur im E1, die wird also auch als Einzelfläche betrachtet. Und die ganzen restlichen Flächen, die im E2 liegen, die werden dann einfach zusammen betrachtet. Da kann ich eben auch mal sagen, okay, auf der Fläche nehme ich den Flug, auf der anderen Fläche nehme ich halt keinen Flug und bearbeite mit weniger Bodenbearbeitung. Und somit passt das im System der Fruchtfolge. Und das ist eben auch die Grundlage für die gesamte Bodenbearbeitung, also die Fruchtfolge. Hier sind zwei Fruchtfolgen dargestellt. Einmal mit Winterraps, Winterweizen, Körnererbsen, Winterweizen, Zuckerrübe, Sommergerste, Winterraps, Winterbraugerste, Silomais, Winterweizen, Winterraps, Winterweizen, dann Feldgras wäre dann eben das Kleegras. Und das ist unser grobes Konzept auf allen Flächen, auf denen kein Kohl angebaut wird. Das ist die erste Fruchtfolge, die auf etwa 750 Hektar unserer Fläche zählt. Die zweite Fruchtfolge, das ist die Kohlfruchtfolge, also Weißkohl, Körnererbse, Winterweizen, dann kommt eine Blattfrucht, entweder Rübe oder Mais, und dann Winterweizen. Das sind so die groben Fahrpläne, die wir haben. Das heißt nicht, dass das auf den Flächen tatsächlich so stattfindet. Das ist einfach nur das gedankliche Konzept in der Fruchtfolgeplanung. Und daraus kann ich mir auch ableiten, wie ich meine Bodenbearbeitung mache. Beispielsweise, ich setze mal hier grün dargestellt, kann ich nach dem Raps meistens, in den meisten Fällen relativ flach arbeiten und vor allen Dingen mit dem Grubber arbeiten. Das kann ich auch vor der Erbse machen. Das kann ich auch nach der Erbse machen, vor dem Weizen. Allerdings setzen wir dann, also wir bauen auch Zwischenfrüchte an, zwischen Winterweizen und Zuckerrübe, in der Regel einen Flug ein, bevor wir Rüben anbauen, nach dem Weizen. Also wir lockern dann auch tief. Wir haben auch den Flug im Prinzip nicht verbannt aus dem Betrieb. Wir versuchen da ja ein gemischtes Konzept zu fahren. Man kann auch hier wiederum mit einer Gruppe arbeiten, eine Zwischenfrucht anbauen. Das funktioniert auch. Allerdings muss man da, also wir gehen auch da mit dem Spaten raus, gucken uns dann im Herbst die Bodenstruktur an und dann wird entschieden, was auf der Fläche gemacht wird. Als nächstes wird nach der Rübe und im Übrigen auch, erwähne ich dann später noch, nach dem Kohl, gepflügt, weil die Rübe relativ spät rauskommt und wir in der Regel keine andere Chance haben, als mit dem Ackerflug da ein vernünftiges Saatbett hinzukommen. hinzubekommen für das nachfolgende Getreide oder eben dann die nachfolgende Erbse. Also so zieht sich das dann durch. Hier sieht man nochmal den roten Strich nach Weißkohl zur Körnererbse, wird in der Regel gepflügt. In Weißkohl ernten wir teilweise bis Januar. Und dementsprechend sehen dann die Flächen aus, da hat man dann einfach keine andere Chance als zu pflügen. Aber alles in allem ist es eben ein Betriebskonzept über die Jahre gesehen, ein rundes Betriebskonzept über die Jahre gesehen. Und wir versuchen eben ein paar Jahre flach zu arbeiten, dann auch wieder mal etwas tiefer, also eine gesunde Mischung im Prinzip reinzubringen. So. Jetzt mal noch ein paar Bilder aus unserem Betrieb. Also ich hatte ja erwähnt, wir bauen Zwischenfrüchte an. Davon sind 49 Hektar Grünschnitttrocken da und 222 Hektar Zwischenfrüchte, die jetzt keine Nutzung haben. Also es ist recht aufwendig. Man muss ja die Zwischenfrüchte alle, zumindest die ohne Nutzung, im August, September, spätestens Mitte September im Boden haben, sonst macht eine Zwischenfrucht keinen Sinn mehr. Die wird dann einfach nicht mehr groß genug, durchwurzelt nicht mehr ausreichend. Deswegen hat man da im August schon recht viel Stress damit. Und somit stehen dann eben 271 von den 321 Hektar Sommerung in Mulchsaat. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die wir seit ein paar Jahren machen. Wir walzen unsere Zwischenfruchtbestände ab im Frühjahr, wenn Frost da ist. Das sorgt dafür, dass einfach die Bestände zerkleinert werden. Und das hier speziell machen wir vor der Rübe vor allen Dingen sehr gern, weil wir die Rübe zusammen mit dem Raps in der Fruchtfolge stehen haben. Da kommt natürlich auch in der Zwischenfrucht mal eine Rapspflanze durch. Die Rapspflanze kann allerdings auch durch eine Walze zerdrückt werden und man hofft dann den nächsten Tag nochmal auf Frost, sodass die Rapspflanze zerfrieren kann. Das funktioniert nicht zu 100%, ist aber eine Maßnahme, die schon irgendwo das Problem mit dem Raps in der Rübe eindämmen kann. Das ist ein Bestand von einer Winterbraugerste. Wir sind also in den letzten 2 Jahren auf eine Winterbraugerste umgestiegen, weil hier einfach eine höhere Wertschöpfung möglich ist. Wir vermarkten das Ganze dann an eine Melzerei. Und dafür verarbeiten wir dann unsere Leguminosen, die wir haben, also die Erbsen für die Tiere. Also wir nutzen dann Erbsenschrot als Kraftfutter und verkaufen dafür im Gegenzug unsere Gerste. Ja, kurz nochmal ein Bild zur Sommergerste. Das machen wir in diesem Jahr dann jetzt auch in Winteraussaat. Also Sommergerste Leandra wird dann nach der Rübe direkt gedrillt. Haben wir letztes Jahr auf der Hälfte der Fläche gemacht, war sehr erfolgreich und das wird auch weiter so durchgeführt. Vielleicht an der Stelle noch ein Hinweis, wir sind ein Betrieb, der ganz viele Möglichkeiten hat zu lagern, allerdings nicht Langzeit, sondern nur Kurzzeit. Wir haben ganz viele kleinere Hallen und können sehr gut separieren, deswegen macht es auch Sinn, dass wir eben so viele verschiedene Fruchtarten anbauen und die dann speziell gerade an Melzereien, also sprich nicht direkt an den Handel vermarkten. Gut, das war jetzt bloß der Raps. Ich denke, ich bin dann eigentlich so weit durch, vielleicht mal noch Interesse halber kurz was zum Weißkohlanbau. Wir bauen ab diesem Jahr, ab nächsten Jahr, ab 24 zu 100% Weißkohl in einem Pflanzverfahren an. Vorher haben wir den Weißkohl gesät. Wir hatten da aber ganz, ganz große Probleme. Man sieht es hier in dem Bild mit dem Erdfloh in der Auflaufphase. Also man konnte darauf warten, dass irgendwann mal in der Vegetation der Erdfloh kommt und es reicht ein halber Tag, dass wahnsinnig viel Schaden angerichtet wird, wo der Erdfloh nicht behandelt wird im Weißkohl. Da muss man sich noch dabei vorstellen, dass auf dem Quadratmeter nur 3,5 Pflanzen stehen. Und da ist ratzfatz der Bestand so geschädigt, dass er entweder die Pflanzen nicht mehr aus dem Knick kommen und nicht mehr wachsen und zweitens Lücken entstehen, sodass sich Unkraut etabliert. Deswegen sind wir jetzt auf eine Pflanzung gegangen. Das sieht man links im Bild. Da steht Kopf an Kopf. Das funktioniert wesentlich besser. Ich habe hier die Möglichkeit, die Pflanzen im Vorfeld im Gewächshaus noch anzugießen mit einem Wirkstoff, ähnlich dem Neonicotinoid, was früher in der Beize da war beim gesäten Kohl. Dann haben wir noch eine Hacke im Einsatz. Also wir haben uns durch die TAP damals eine Hacke fördern lassen. Erstmal war das gedacht für den Weißkohl, nutzen wir aber auch in der Rübe. Ja, und auch die Rübe ist natürlich betroffen durch Schädlinge, das wissen wir alle. Und wir nutzen eigentlich schon seit 4, 5 Jahren die Hacke in der Rübe mit, um eine Herbizidmaßnahme mindestens einsparen zu können. Und das Neueste, was wir uns jetzt zugelegt haben, Förderung über die Rentenbank, ist ein Striegel. Dieser funktioniert im Weißkohl sehr gut, im gepflanzten Weißkohl. Und deswegen haben wir uns das Gerät zugelegt. Wenn man sich überlegt, dass man im gesäten Weißkohl jedes Jahr Handhackstunden hat, um einfach das Unkraut zu bekämpfen und die Kosten dafür mindestens 500 Euro je Hektar betragen, dann lohnt sich so ein Striegel, wenn man, ich sag mal, die Handtagsstunden komplett ersetzen kann. Ja, nach wenigen Jahren rechnet sich das. Den kann man natürlich auch in allen anderen Kulturen verwenden. Wir wissen ganz genau, wo es hingeht von der Agrarpolitik her. Wir werden immer weniger Pflanzenschutzmittel haben. Deswegen ist das natürlich strategisch gesehen ein wichtiges Gerät. Wir experimentieren noch ein bisschen mit Direktsaatverfahren. Das sieht jetzt hier in dem Fall nicht so sonderlich gut aus auf der linken Seite. Es war dieses Jahr recht nass im Mais. Das hier war nach Grünroggen. Man sieht ja die Fahrspuren von der Gülle. Rechts, das ist eine Mulchsaat, also nach Grünroggen, Grünschnittroggen, eine Mulchsaat hinzubekommen. Im Mais ist nicht schwer, funktioniert sehr gut. Der einzige Nachteil des Grünschnittroggens ist, dass eben das Wasser im Frühjahr fehlen kann, wenn es dann nicht regnet. Hier sieht man das gut, also dass hier eine sehr gute Mulchsaat, Mulchbedeckung da ist. Das ist mal ein Feldaufgang bei einer Mulchsaat und im Vergleich zu dieser Direktsaat, also man glaubt es kaum, das sieht furchtbar aus, aber trotzdem sind da Pflanzen gekeimt. Letztendlich haben wir das auf 3-4 Hektar ausprobiert. Es war ein sehr guter Bestand dann etabliert. Es war wirklich lückenlos alles da. Wir spritzen das nicht mit Glyphosat ab. Also wir arbeiten null mit Glyphosat im Betrieb. Wir haben das hier mit dem Nicosulfuron behandelt und der Roggen stirbt dann komplett ab. Aber wir haben, muss man dazu sagen, etwa 100 Doppelzentner weniger geerntet in diesem Direktsaatmais als in diesem Mulchsaatmais auf der rechten Seite letztendlich. Das war mal so ein Ausblick. Wir haben uns auch schon mit dem Thema Farmdruid beschäftigt. Kommt für uns aktuell nicht in Frage, weil das Gerät einfach ein zu feines Saatbett braucht, in ebene Flächen und eigentlich ja, einen perfekten Boden. Das erreicht man, also auf einer Mulchsaat glaube ich nicht, dass man mit so einem Gerät fehlerfrei arbeiten kann. Deswegen haben wir uns mit diesem Thema erstmal nicht weiter befasst. Wir haben uns das aber im Praxisbetrieb mal angeschaut, wie es funktioniert. Gut, da bin ich soweit durch. Jetzt habe ich doch etwas überzogen. Das ist noch ein kurzes Fazit. Also wir können als Betriebe den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Wir müssen uns einfach mit den Gegebenheiten, die wir haben, müssen wir anpassen, damit umgehen können und uns einfach weiterentwickeln. Und ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und gebe nochmal an Anja. Danke.
So, da möchte ich jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick darauf geben, was ich für 2024, also ab nächstem Jahr und für die weiteren Jahre ändern wird. Ich hatte es vorhin erläutert, für dieses Jahr in 2023 werden die Ökoregelungen auf 130% angehoben werden und entsprechende Erhöhung auch bei den Einkommensgrundstützungen, Umverteilungsstützungen, bei den Junglandwirtestützungen und bei der gekoppelten Prämie erfolgen voraussichtlich die 110, eventuell sogar auch 115%. Wie sieht das für 2024 aus? Dort steht in der Verordnung drin, dass die Ökoregelungen nur auf 110% angehoben werden können. Auch hier sind Verhandlungen momentan am Strategieplan, dass hier etwas geändert werden soll. Und zwar möchte man hier auf ebenfalls die 130% hochgehen, weil wir in der Lernphase sind. Keiner weiß, wie viele Ökoregelungen jetzt jeder beantragt, ob sich das doch so gestaltet für das nächste Jahr, dass wir das ausreizen mit der 1 Milliarde. Oder nicht. Und deswegen möchte man sich gerne diesen Sicherheitsboden hier einbauen. Dann haben wir ein neues Element, was nächstes Jahr auf uns alle zukommt. Hierzu haben wir nächste Woche mit dem Ministerium zusammen einen Termin der AG-Antragstellung und Kontrollen. Und zwar werden wir im Portjahr ein Flächenregister noch mit reinbekommen. Also für all diejenigen, die am QLAB mit dran teilnehmen, dort steht das schon in der Förderrichtlinie drinne, dass ich ein Flächenregister führen muss. Das ist sowas Ähnliches wie unsere Ackerschlagkartei. Und im Grunde, das haben wir auch immer angemerkt, das ist wie eine doppelte Buchhaltung, dass ich also zum einen auf meinen Betrieb das eintrage und hier nochmal eintragen soll. Deswegen erhoffen wir uns, dass es hier ausreichend Schnittstellen gibt, dass ich die Daten importieren kann. Und angeblich soll hier auch die Möglichkeit bestehen, dass jeder selbst entscheidet, welche Daten dann die Behörde sehen darf. Sind wir gespannt, wie das genau umgesetzt wird. Wir wissen von unserem Port ja, dass es hier ja die ein oder anderen Anlaufschwierigkeiten gab. Und was ist der Sinn und Zweck hiervon noch zusätzlich? Man möchte, dass der Landwirt hier bereits jetzt da drinnen seine Daten alle anlegt, auf welchen Flächen er was macht und dann nächstes Jahr das einfach nur in die Vorstufe des Flächennutzungsnachweises überträgt und damit nicht mehr so viel Arbeit bei der Antragstellung im nächsten Jahr hat. Also wir lassen uns mal überraschen, wie viel das hier klappt. Ich blätter das hier schon mal auf. Und zwar gibt es momentan in diesem Jahr Verhandlungen dazu, die Attraktivität der Ökoregelung zu erhöhen. Dazu wurde verhandelt zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission im Strategieplan, weil das bedarf ja einer Zustimmung aus Brüssel. Und hierzu sind jetzt die Verhandlungen aktuell. Das ist so ein laufender Prozess, wo man immer hin und her diskutiert. Und Deutschland muss Ende November, Anfang Dezember sind die nächsten Sitzungen auf Bundesebene, Bundesrat, muss das dann beschlossen werden, was dort verhandelt wurde und noch in die Direktzahlungsverordnung übernommen werden. Diese muss veröffentlicht werden im Januar und erst dann dürften wir das ja auch anwenden im nächsten Jahr. Was möchte man machen? Hier sehen wir die Ökoregelung 1. Hier soll es also erleichtert werden, dass ab dem ersten Hektar bereits hierfür gezahlt wird, auch wenn man das erste Prozent noch nicht voll hat, um einfach mehr hier mit reinzunehmen. Es bleibt dabei, dass die Mindestfläche bei 0,1 Hektar ist. Also nur wenn ich 0,1 Hektar voll bekomme, habe ich ein Anrecht auf die Prämie. Das haben wir ja auch bisher schon in dem System. Alle Flächen, die kleiner als 0,1 sind, bekommen keine Direktzahlung, also auch hier auch keine Ökoregelungsprämie. Man möchte die Einzelfläche, also hier geht es nicht um insgesamt, sondern die Einzelfläche auf 3 Hektar begrenzen. Man kann natürlich mehr machen, aber immer die Einzelfläche darf nicht größer als die 3 Hektar sein. Bei den Ökoregelungen 1b, 1c, bei den Blühstreifen, Blühflächen, hier geht es also nahtloser Übergang. Wenn der Streifen breiter wird als das, was in der Verordnung vorgegeben ist, dann wird es automatisch zu einer Fläche. Möchte man die Prämie anheben von den 150 auf die 200 Euro je Hektar Beihilfe. Die vielfältigen Kulturen, hier haben wir schon immer angemerkt, dass die Erhöhung von den 30 auf den 45, was wir in diesem Jahr haben, immer noch zu wenig ist. Hier will man jetzt die 60 Euro je Hektar anbieten. Die Ökoregelung Agroforst soll von 60 auf 200 Euro angehoben werden. Bei der Ökoregelung 4 soll es eine Vereinfachung geben, dass die 40-Tage-Regelung entfällt und dass der RGV-Bestand das ganze Jahr, also der Jahresdurchschnitt hier gilt und nicht dieser starre Zeitraum, der da drin vorgegeben ist in der Regelung. Und die Ökoregelung 6 beim Pflanzenschutzverzicht, hier gab es eine Staffelung in der Verordnung drin und hier möchte man, dass die Prämie ab 2024 auf 150 Euro je Hektar angehoben wird und gleichmäßig bis zum Auslaufen der Förderperiode, also bis 2027, so festgeschrieben wird. So, das ist der eine Punkt. Und dann, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, dass auch für 2024 die Regelung aufgenommen wird, dass die Beihilfen im Bereich der Ökoregelung auf 130% angehoben werden. So, jetzt erhofft man sich hier, dass dann das Budget von der 1 Milliarde entsprechend verteilt wird. Mal angenommen, es würde hier zu einer deutlichen Überbeantragung kommen und diese 1 Milliarde würde nicht reichen, dann steht in der Verordnung drin, dass jeder Landwirt, der hier dran teilnimmt, ein Anrecht hat auf dieses Geld, wenn er denn den Antrag gestellt hat. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn das Geld nicht reicht, dann werden automatisch die Direktzahlungen gekürzt. Das heißt also, von unserer Basisprämie wird dann Geld weggenommen. 2025. Darüber macht man sich natürlich jetzt auch schon Gedanken und dazu gab es jetzt auch im Ende Oktober, Anfang November gab es einen Begleitausschuss auf Bundesebene. Hier hat man, obwohl man das, was ich hier eben gezeigt habe, eine Nachbesserung, obwohl man davon noch gar keine Erfahrung hat, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium hier schon neue Vorschläge mit eingebracht. Und man möchte an der Stelle zwei neue Ökoregelungen gerne ins Feld führen, die dann neben den bekannten 7 Ökoregelungen noch dazukommen. Das eine ist emissionsarme Ausbringung von Wirtschaftsdüngern auf Dauergrünland. Also wer hier Schleppschuh- und Schlitztechnik anwendet, würde hier eine entsprechende Beihilfe bekommen, beziehungsweise möchte man auch intensiv wirtschaftende Grünlandbetriebe hier zu mehr Achtsamkeit in Bezug auf Klima- und Umweltschutz anregen und möchte die Schnittnutzung auf 2-mal im Jahr begrenzen. Und dann würde man dafür, wenn man also quasi seine Intensität runterfährt, eine entsprechende Beihilfe ausreichen. Bisher kenne ich dazu noch keine Beihilfesätze, sind also erstmal nur Diskussionen, die das Bundesministerium in den Ring geworfen hat. Auch die Bundesländer überlegen neue Ökoregelungen. Auch Thüringen hat hier Vorschläge gebracht. Da wird es also im nächsten Jahr nochmal Diskussionen geben. Aber der Begleitausschuss muss sich bis Mai festlegen. Dann muss das durch die Bundesregierung abgesegnet werden, um es dann in die Diskussion mit der Kommission reinzugeben, weil zum Ende des Jahres das ja wieder beschlossen sein muss oder der Strategieplan geändert sein muss, damit man dann wieder in die Verordnung rein formulieren kann. Also es ist immer ein sehr straffer Zeitplan. An Flexibilität haben wir hier wirklich nicht gewonnen. So, dann soll es weitere Anpassungen bei den bestehenden Ökoregelungen geben. Und dann ist man sich auch schon einig, dass man die Budgeterhöhung bei den Ökoregelungen vornehmen muss, wenn man denn diese zwei neuen Maßnahmen mit reinbringt. Und man möchte auch, das ist die Handschrift von der Staatssekretärin Bender, ganz deutlich hier an der Stelle, man möchte auch eine Mittelumschichtung in die zweite Säule haben von der ersten. Also man möchte hier den Direktzahlungen weiter Geld wegnehmen, um mehr Geld in der zweiten Säule zu haben für unsere Kuhlab-Maßnahmen oder auch andere Maßnahmen in der zweiten Säule. Wir haben ja die Investitionsförderung dort noch, das Risikomanagement, Tierwohl und auch der ländliche Raum mit zum Beispiel Lieder, zählt ja da auch mit rein. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich hier mehr Geld brauche, es kommt zu einer Absenkung der Einkommensgrundstützung. Hier steht so ein Betrag im Raum, dass diese in 2025 voraussichtlich so Pi mal Daumen um 12 Euro sinken würde und im Jahr drauf nochmal um 12 Euro sinken würde. Also wissen wir schon, wo sich unsere Einkommensgrundstützung hin entwickelt. Und das ist auch der insgesamte Weg für die Zukunft. Es wird ja immer über das Thema Gemeinwohlprämie gesprochen. Und schlussendlich eigentlich die Ablösung der reinen Flächenprämie und nur noch Geld oder Beihilfe für wirkliche Leistungen. Und ich war letztens in Brüssel, auch dort geht die Diskussion dorthin, wobei dort noch ganz andere Diskussionen sind mit der Erweiterung der EU, mit neuen Mitgliedstaaten, auch mit dem Blick, das hat sicherlich jeder in der Presse gelesen, mit Beitragsverhandlungen mit der Ukraine. Und dementsprechend wird sich auch hier für die nächste Förderperiode, aber allerspätestens für die übernächste, also hier wird schon sehr stark, insbesondere auf 2030 diskutiert, es zu einer deutlichen Änderung kommen. So, und was kommt noch Neues auf uns zu? Ab 2025 sind wir verpflichtet von der Kommission, neben der Konditionalität mit dem Glötzstandard, die der Tom Bauch vorhin mal kurz angerissen hat, zu denen wir verpflichtet sind, um überhaupt die Zahlung erhalten zu können, wird die soziale Komponente noch mit eingeführt, also eine soziale Konditionalität Das ist sicherlich für Deutschland nicht das große Thema, weil wir Arbeitsrecht eigentlich gut im Griff haben, aber Korruption ist in anderen Mitgliedstaaten deutlich höher. Hier möchte man also die Nachweise für Arbeitsverträge, für die Einhaltung von Stundenzeiten, das möchte man hier mit aufnehmen und daran die Prämien koppeln, sollen also Arbeitsstandards und mit aufgenommen werden. Und die Erfassung soll über die Zollbehörden laufen. Wie das genau umgesetzt wird, kann ich noch nicht sagen, aber hier ist man schon in den Vorbereitungen, wie man das machen möchte. So, vielleicht jetzt ganz zum Schluss noch kurze Anmerkung, was wir so gemacht haben im Bauernverband noch in Bezug auf die Herausforderung dieses Jahres. Wir haben Selbsthilfegruppen als Telegram gegründet. Das klingt jetzt erstmal hier sehr lustig, aber so lustig war es gar nicht, denn viel Unwissenheit sowohl auf Behördenseite als auch bei uns war, weil es einfach ein neues System ist. Und hier haben wir entsprechend uns selber geholfen durch Üben. Hier ist auch der Tom Bauch sehr aktiv gewesen in Bezug auf den Erosionsschutz, weil auch hier sehr lange sehr viele offene Fragen waren und selbst heute vieles noch nicht geklärt ist. Ich hatte es vorhin angesprochen, es gibt eine AG-Antragstellung und Kontrollen, wo wir auch mitgewirkt haben, dass dieses und jenes nicht funktioniert, in der Praxis nicht umsetzbar ist. In der Fan-App müssen Dinge einfacher gestaltet werden, die Übersichtlichkeit fehlt. Wir haben gedrängt für die Importfunktion, Importjahr. Also hier sind wir doch auf sehr praktischer Ebene, haben wir versucht, dem Ministerium mitzuteilen, wie wir entsprechend hier vorgehen. Ich denke, der ein oder andere hat uns auch in Schulungsveranstaltungen gesehen, das sind etliche passiert. Wir haben regelmäßige Termine mit dem Staatssekretär, wo wir verschiedene Themen ansprechen. Hier haben wir entsprechende Wirkung auch gehabt, dass wir die Fan-App-Probleme auch auf Papierformat gekriegt haben. Und ja, auch heute hört das nicht auf. Diese Präsenz der Antragsmöglichkeit, unbillige Härte. Wir haben auch heute wieder Meldung bekommen, dass die Fan-App nicht richtig funktioniert, dass auf einmal dort drinne Schläge, die man bearbeitet hat, auf einmal zu bearbeiten sind, wie als wäre noch nie was passiert. Also es sind auf einmal die Nachweise für die Ökoregelung 5 verschwunden, die Bilder, beziehungsweise auch, dass falsche Angaben sind, dass man Maat eingereicht hat, aber es wird mit Bewilligung bestätigt und trotzdem noch ein Nachweis. Also hier ist noch viel Arbeit an der Stelle und wir werden hier im stetigen Austausch bleiben. Also in der Hinsicht sind solche Veranstaltungen immer sehr gut, dass man sich austauscht. Ja, für den Bürokratieabbau. Und damit, denke ich, werde ich hier mal meine Präsentation beenden und wir stehen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es Fragen aus Ihrer Runde? Stellen Sie die gern übers Mikrofon oder aber tragen Sie die in den Chat ein, dann weist mich die Regie gleich darauf hin. Es gibt keine Fragen, sagt mir die Regie gerade. Tja, dann, wenn es keine Fragen gibt, dann wären wir jetzt am Ende unseres Webinars. Ich danke unseren Referenten Anja Nussbaum und Tom Bauch ganz herzlich. Das war ein spannender Einblick, auch für mich. Und hoffe, Ihnen allen ging es auch so. Und würde mich freuen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, unsere weiteren Webinare diese Woche auch noch zu besuchen. In diesem Sinne, nochmals vielen Dank an alle Zuhörenden, die den Weg ins Webinar gefunden haben und die Referenten. Und uns allen noch einen angenehmen Tag.